SRF 1.
Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Der Kleber auf der Windschutzscheibe ist bald passé. Die Autobahnvignette soll elektronisch werden. Einer nach dem anderen geht. Wir fragen unseren Korrespondenten in Paris, blättert da schon der Lack ab in Frankreichs neue Regierung? Die Tragödie mit 71 toten Flüchtlingen in einem Lastwagen. Heute beginnt der Prozess gegen die mutmaßlich Verantwortlichen. Die Schlepperjäger haben aus dem Fall gelernt. Und trotzdem, eine solche Tragödie könnte sich jederzeit wiederholen.
Wir haben mehrere Fälle derzeit zu ermitteln, die über Griechenland, über Serbien, Rumänien, Ungarn nach Österreich kamen, wo es sehr gefährlich für die Migranten und Migrantinnen war.
Sagt Gerald Tatzgern, der oberste Schlepperbekämpfer Österreichs. Und die Terrormiliz IS verliert in ihrer irakischen Hochburg Mosul mehr und mehr Terrain. Jetzt fragt man sich, was folgt auf das Kalifat? Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann ist in die Krisenregion gereist und erzählt darüber im Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Die alte Vignette mühsam von der Windschutzscheibe abkratzen, damit es Platz für eine neue gibt. Wenn Sie Auto fahren, kennen Sie vermutlich dieses Ritual am Ende jeden Jahres. Aber es soll bald der Vergangenheit angehören. Der Bundesrat will die bisherige Vignette definitiv durch eine elektronische Version ersetzen. Gaudenz Wacker.
Die Autonummer oder das Fahrzeug im Internet registrieren, 40 Franken Jahresgebühr zahlen, fertig. So sollen Autofahrerinnen und Fahrer in der Schweiz in Zukunft ihre Vignette kaufen, nach den Plänen des Bundesrats. Was für Autofahrer nach einer Vereinfachung klingt, weckt allerdings Skepsis bei den Automobilverbänden. Der Automobilclub der Schweiz, ACS, kündigte bereits letztes Jahr Widerstand an. Das sei die schleichende Einführung des Road Pricings, also dass man für die Autobahnbenutzung nicht mehr pauschal 40 Franken pro Jahr zahlt, sondern Beträge abhängig zum Beispiel von gefahrenen Kilometern. Beim TCS wiederum sagt Vizepräsident und FDP-Nationalrat Thierry Burkhardt:
Wir haben mit der Klebevignette zwar der etwas mühsame Effekt, dass man es einmal pro Jahr wegkratzen muss, aber die Betriebskosten sind sehr, sehr günstig.
Burkhardt befürchtet mit der elektronischen Vignette Mehrkosten, vor allem wegen der Kontrolle. Diese würde, gemäß einem Bericht des Bundesrats vom letzten Winter, per Videoaufnahmen erfolgen. Kameras würden dann etwa die Kontrollschilder erfassen. Ist keine Vignette auf die entsprechende Nummer gelöst, wird gebüßt.
Bei einer elektronischen Vignette müsste man die sogenannte Bildnachkontrolle machen. Das heißt, jedes Fahrzeug, das bei dieser elektronischen Erfassung nicht erkannt wird, muss man dann mit neuem Personal eine Bildnachkontrolle machen. Sehr aufwendig, sehr teuer.
Der Bundesrat hingegen rechnet unterm Strich mit etwa gleich viel Kosten und Einnahmen wie heute. Wobei die Kontrollen auch an Dritte ausgelagert werden könnten. Online kaufen könnten die elektronische Vignette auch Autofahrer aus dem Ausland, zum Beispiel Touristen. Allerdings müssen auch sie weiterhin die volle Jahresgebühr von 40 Franken zahlen. Von günstigeren Kurzzeitvignetten, etwa für 10 Tage, will der Bundesrat nichts wissen. Das Loch bei den Einnahmen würde dann so groß, dass die normale Jahresvignette deutlich teurer werden müsste. Und zumindest eine Preiserhöhung auf 100 Franken lehnte das Stimmvolk 2013 ab. Die Vignette soll also weiterhin 40 Franken kosten. Bedenken gibt es schließlich auch wegen des Datenschutzes. Behörden, aber auch Hacker könnten mit dem neuen System herausfinden, wer wann wo herumfuhr. Der Bundesrat beschwichtigt die Skeptiker. Die Bilddaten von allen Autofahrern, die eine korrekte Vignette gelöst haben, würden sofort gelöscht. Zur neuen E-Vignette können sich nun interessierte Kreise äußern. Mit der definitiven Einführung rechnet der Bundesrat frühestens im Jahr 2023.
Nun weitere Meldungen des Mittags mit Isabel Meissen.
Personenkontrollen ohne konkreten Verdacht sind in der Nähe von EU-Binnengrenzen zulässig, allerdings nur, wenn sie nicht zu systematischen Grenzkontrollen werden. Dies hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Die Polizei darf diese sogenannte Schleierfahndung laut Urteil nur so durchführen, dass sie nicht an die abgeschafften Grenzkontrollen herankommt. Sie muss also weniger intensiv und weniger häufig sein. Damit weist der Gerichtshof einen konkreten Fall zurück ans Amtsgericht im badischen Kehl. Ein Mann war ohne Tatverdacht bei der französisch-deutschen Grenze kontrolliert worden und hatte sich mit Gewalt dagegen gewehrt. Nach Explosionen am Zentralbahnhof in Brüssel gestern Abend hat die Staatsanwaltschaft erste Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Ein 36-jähriger Marokkaner habe eine Bombe gezündet, die mit Nägeln und Gasflaschen versehen gewesen sei. Es sei zu zwei Detonationen gekommen. Laut Staatsanwaltschaft war der Mann nicht als Terrorverdächtiger bekannt. Seine Wohnung im Brüsseler Stadtteil Molenbeek wurde heute durchsucht. In der Schweiz gibt es wegen der Personenfreizügigkeit nicht mehr ausländische Bauarbeiter. Zu diesem Schluss kommt der Schweizerische Baumeisterverband für das Bauhauptgewerbe. In den 15 Jahren, seit es das bilaterale Abkommen gibt, waren immer etwa 35% der Bauarbeiter Schweizer. Die meisten ausländischen Bauarbeiter kommen aus Portugal. Auf Platz 2 liegt Italien. Der Schweizer Bauernverband spricht sich für einen verantwortungsvolleren Umgang mit Pestiziden aus. Pflanzenschutzmittel könnten Umwelt und Gesundheit gefährden. Zudem seien sie teuer, hieß es vor den Medien. Daher müssten Pestizide gezielter und weniger häufig eingesetzt werden. Gleichzeitig lehnt der Verband zwei Initiativen gegen Pestizide ab, für die aktuell Unterschriften gesammelt werden. Ohne Pflanzenschutzmittel gingen die Erträge in der Landwirtschaft um über 20% zurück, warnen die Bauern. Ab September dürfen in der Schweiz künstlich befruchtete Eizellen vor der Einpflanzung in die Gebärmutter unter Umständen untersucht werden. Das entsprechende Gesetz gilt ab dem 1. September. Der Bundesrat hat auch das Ausführungsrecht auf dieses Datum hin in Kraft gesetzt. Das Schweizer Stimmvolk hatte der sogenannten Präimplantationsdiagnostik im letzten Sommer zugestimmt. Produkte mit Schweizer Milch sollen in Zukunft konsequent gekennzeichnet werden. Das wollen die Milchproduzenten. Sie haben dafür das Label «Swiss Milk Inside» schützen lassen. Es soll künftig neben Joghurt und Rahm etwa auch auf Schokoladetafeln zu sehen sein. Die Schweizer Milchproduzenten reagieren mit dem Label auf die Konkurrenz aus dem Ausland. Das Zürcher Schauspielhaus bekommt 2019 eine neue Leitung. Zwei Deutsche werden sich die Intendanz teilen. Der 49-jährige Regisseur Nicolas Stehmann und der Dramaturg Benjamin von Blomberg mit Jahrgang 1978. Beide sind derzeit bei den Kammerspielen in München unter Vertrag als Hausregisseur und Chefdramaturg. Die jetzige Intendantin Barbara Frey hatte ihren Vertrag am Schauspielhaus nicht verlängern wollen. Sie hat das Amt seit 2009 inne. Trotz Terroranschlägen buchen Schweizerinnen und Schweizer in diesem Sommer mehr Ferien als im letzten Jahr. Das zeigen Buchungszahlen von 5 der größten Schweizer Reiseanbieter, wie sie der Schweizer Reiseverband mitteilt. Top-Destinationen für die Sommerferien sind die spanischen und die griechischen Inseln, aber auch Zypern, Portugal, Kroatien und Italien. Beliebt ist auch die Südtürkei, allerdings gingen die Buchungen im Vergleich zum Vorjahr zurück. Gefragter sind auch wieder Ferien in Ägypten. Das Wetter. Die Hitzewelle bringt heute und morgen viel Sonne und 31 bis 35 Grad. Tagsüber bilden sich Quellwolken, die am Nachmittag und am Abend einzelne Gewitter bringen, vor allem in den Bergen.
Rücktritt um Rücktritt in Emmanuel Macrons Regierung. Gestern hat Verteidigungsministerin Sylvie Goulard ihren Posten aufgegeben. Heute folgen Justizminister François Bayrou und Europaministerin Marielle de Sarnez. Alle gehören zur liberalen Zentrumspartei MoDem, Macrons Koalitionspartnerin. Charles Liebherr in Paris, was ist da los?
Schwere Vorwürfe gegen die Partei stehen im Raum. Sie habe Mitarbeiter für die Zentrale in Paris arbeiten lassen, aber vom EU-Parlament zumindest teilweise bezahlen lassen. Französische Richter ermitteln darum gegen die Zentrumspartei, dessen Präsident François Bayrou ja ist. MoDem hat also ein gravierendes Glaubwürdigkeitsproblem. Als Justizminister hatte Bayrou ja eben erst ein neues Antikorruptions- und Transparenzgesetz für französische Politiker vorgestellt. Für mehr Moral in der Politik, eine Antwort auf die Affäre Fillon. Anspruch und Wirklichkeit scheinen aber bei der Zentrumspartei etwas auseinanderzudriften. Darum wurden die MoDem-Minister immer mehr zu einer politischen Belastung für die aktuelle Regierung und darum treten sie jetzt zurück.
Eben, Emmanuel Macron ist besonders darauf bedacht, dass seine Regierung keine Leichen im Keller hat. Kommt es ihm also recht, dass die drei gehen?
Das kann man sicher so sagen. Präsident Macron und der Premierminister Edouard Philippe entledigen sich da einigermaßen elegant eines Problems. Die Allianz von Macron mit Bayrou und auch seiner Partei hat dem Präsidenten geholfen, überhaupt gewählt zu werden. Dann versuchte Bayrou aber immer mehr politisches Kapital aus dieser Allianz zu schlagen. Einigermaßen dreist und erfolgreich. Modem wurde mit wichtigen Ministerposten entschädigt. Aber das Gewicht der Zentristen war fast zu groß in der Regierung. Und nun kann Macron wieder ein neues Gleichgewicht suchen, was ganz im Sinne des Präsidenten ist.
Was genau bedeuten die Rücktritte denn nun für die Regierungsbildung, die Macron nach der Parlamentswahl am Sonntag eingeleitet hat?
Also beide, der Präsident und sein Premierminister, können für die neue Regierung neue Fische fischen in einem Teich, der auch größer geworden ist. Nach den Parlamentswahlen am Sonntag wollen nämlich auch einige Gewählte der rechten Partei Les Républicains eine eigene Fraktion bilden. Die Konstruktiven nennen sie sich. Gut möglich, dass aus diesem Lager neue Minister berufen werden. Und Macron kann auch aus den eigenen Reihen neue Regierungsmitglieder holen, namentlich unter der großen Zahl Neugewählter, die bisher keiner Partei angehörten. Ich erwarte darum, dass die neue Regierung noch breiter abgestützt sein wird, politisch im Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Lager, und ergänzt wird mit Neugewählten aus der Wirtschaft, aus Verbänden oder auch aus Nichtregierungsorganisationen.
Danke für diese Einschätzungen, Charles Liebherr, direkt aus Paris. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Ein starkes Signal gegen den Klimawandel. Als erster Versicherungskonzern versichert AXA keine Firmen mehr, die mit Kohle zu tun haben. Elisabeth Bianchi, 91. Die Hitze könnte für sie gefährlich werden.
Ja. Er hat halt immer viel trinken. Aber das habe ich manchmal schon Mühe.
Besuch in einem Aarauer Pflegeheim. Und Stimmenfang auf dem Cannabisfeld. Wie verbandelt ist Albaniens Politik mit dem Drogenhandel? Antworten in der Reportage kurz vor 1. Versicherungen und der Klimawandel, das ist eine zwiespältige Sache. Auf der einen Seite fürchten sie ihn, weil die Folgen des Klimawandels für sie teuer werden könnten. Gleichzeitig sind sie aber auch in der Mitverantwortung, denn Versicherungen verdienen mit der schmutzigen Kohleindustrie viel Geld. Die französische AXA sagt nun Stopp. Sie ist nicht mehr bereit, Firmen, die mit Kohle zu tun haben, zu versichern. Wenn das Schule macht, dann hat die Kohleindustrie schon bald ein größeres Problem. Charlotte Jacquemart und Evelyn Kobler berichten.
Wer eine Firma hat, will diese versichern, um nicht alles zu verlieren, wenn etwas schief geht. Das gilt auch für die Kohleindustrie. Aber sollten Versicherungen Kohlekraftwerken und anderen Kohleaktivitäten überhaupt Versicherungsschutz verkaufen? Die Frage drängt sich deshalb auf, weil Kohle der schmutzigste Energieträger überhaupt ist. Nein, hat man jüngst in Paris am Hauptsitz der AXA entschieden, einem der größten Versicherungskonzerne der Welt. Mit Kohle will man nichts mehr am Hut haben. Man habe eine schwarze Liste aufgestellt mit rund 100 Firmen, die ihr Geld mehrheitlich mit Kohle verdienten, sagt Sylvain Vanston, mitverantwortlich für die Strategie der Franzosen.
We step back from all companies whose businesses is majority focused on coal extraction or coal burning, quite simply.
Die Verbrennung von Kohle leistet den größten Beitrag zum Klimawandel. Die Versicherungen warnen seit 20 Jahren vor den verheerenden Folgen dieses Klimawandels. Auch sie leiden darunter, denn sie zahlen die Schäden von Dürren, Überflutungen, Geländeverschiebungen.
Of course, as an insurer, we are very concerned by climate change because this is an important part of our natural catastrophes risks.
Kohle hat seit dem AKW-Gau in Fukushima ein Revival erlebt. Weltweit sind über 1'000 neue Kohlekraftwerke in Planung oder im Bau. Und beispielsweise in Deutschland wird wieder so viel Strom aus Kohle produziert wie letztmals in den 1990er Jahren. Der Ausstieg der AXA ist auch politisch motiviert. Man will dem Markt, Regulatoren und Investoren signalisieren, dass man gewillt ist, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, sagt Sylvain Vanston.
We think it makes sense if you believe that you have a positive role to play in the fight against climate change.
Doch ganz uneigennützig ist der Ausstieg des französischen Konzerns aus dem Kohlegeschäft nicht. AXA wappnet sich damit gegen das Risiko, dass durch CO2 verursachte Schäden eines Tages einklagbar werden.
Let's face it, it's not entirely unlikely in 5 years or 10 years time that carbon emissions become more and more constrained.
Noch ist AXA alleine mit ihrem ungewöhnlichen Schritt. Katja Nikitenko von Greenpeace Schweiz hofft, dass dieser Schritt auch in der Schweiz kopiert wird. Denn die Schweizer Versicherungen hinkten den Europäern hinterher. Sie könnten mehr tun, fordert die Greenpeace-Frau.
So I feel that Swiss reinsurance industry is lagging behind their European peers, some of the European peers. They could do much better.
Mit dem Versichern der Kohleindustrie seien die Versicherer mitschuldig an Umweltkatastrophen, sagt Nikitenko. Versicherer sollten nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein.
What we want from the insurers is for them to show that they're not part of the problem, but they're actually part of the solution.
Greenpeace klagt, Versicherungen würden schöne Reden schwingen, aber nichts tun. Anders die Banken. UBS und Credit Suisse gehören zu 24 Instituten, die der Kohleindustrie keine Kredite mehr zur Verfügung stellen. Kohlegeschäfte nicht mehr zu versichern, sei im Interesse der Versicherungsindustrie, sowohl finanziell, ethisch wie auch reputationsmäßig, sagt Nikitenko.
It's definitely in their interest, financial interest, reputational interest and you know the whole moral ethical interest because that's what they're claiming to do to help us you know minimize the climate change.
Auch wenn das Vorpreschen von AXA alleine den Klimawandel nicht stoppt, ein Signal ist es allemal.
SRF Verkehrsinfo von 12.46 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel Richtung Norden wegen eines Pannenlastwagens zurzeit gesperrt, dadurch Stau vor dem Südportal. Ein weißer Lastwagen abgestellt auf einer österreichischen Autobahn. Er wurde im August 2015 zum Sinnbild der menschlichen Tragödien, die hinter der Flüchtlingskrise stehen. Denn im Lastwagen waren 71 Menschen erstickt, Männer, Frauen, Kinder. Heute nun beginnt in Ungarn der Prozess gegen die 11 Personen, die unter anderem für die tödliche Schlepperfahrt verantwortlich gemacht werden. Die Tragödie hatte auch die Ermittler aufgerüttelt. In ihrem Nachgang wurde im Bundeskriminalamt in Wien ein neues internationales Ermittlungsbüro gegen Schlepper eröffnet. Geleitet wird es vom obersten österreichischen Schlepperbekämpfer Gerald Tatzgern. Ich habe ihn gefragt, ist das Risiko der Flüchtlinge, auf ihrer Flucht in einem Lastwagen zu ersticken, damit kleiner geworden?
Nein, das würde ich nicht sagen, weil wir sind aktuell Fällen konfrontiert, wo wir bis zu 27 Personen in einem Kleinlastwagen hatten, wo wir mehr als 100 Personen in einem Lastwagen hatten, allerdings einen Planenwagen. Das heißt, wir haben mehrere Fälle derzeit zu ermitteln, die über Griechenland, über Serbien, Rumänien, Ungarn, nach Österreich kamen, wo es sehr gefährlich für die Migranten und Migrantinnen war.
Was genau hat sich denn seit dem tragischen Fall in Österreich in der internationalen Ermittlerzusammenarbeit geändert?
Ja, unsere Lessons learned haben wir dadurch, dass wir ein Konzept umgesetzt haben. Das nennt sich ein gemeinsames internationales Ermittlungsbüro, genannt Joint Operational Office. Das bedeutet, wenn hier wirklich ein unmittelbarer Bedarf ist, dass wir internationale Ermittler, Ermittlerinnen einladen, gemeinsam zu ermitteln. Wir haben die völlige Infrastruktur, die technische Ausstattung und konnten jetzt mittlerweile nach einem Jahr eine sehr gute Bilanz mit über 185 Verhaftungen, hunderten Einvernahmen und so weiter sehen.
Diese Zusammenarbeit wurde intensiviert im August 2015, also vor 2 Jahren. Wie gut funktioniert sie?
Ja, natürlich hat jede Zusammenarbeit 36 Grad Körpertemperatur. Das bedeutet, hinter jeder Zusammenarbeit steckt ein Mensch. Die meisten davon wollen wirklich, haben viel Energie, hier etwas zu verbessern. Allerdings, es hängt wie immer von den handelnden Menschen ab.
Ich höre da heraus, dass es ab und zu auch hapert. Wo denn? In bestimmten Ländern?
Es ist dann der Fall, wenn Funktionen gewechselt werden, das heißt neue Personen in diesen Funktionen erscheinen, wenn manche Staaten vielleicht ein bisschen politische Stürme erleben. Das heißt schon auch, dass auf die kriminalpolizeiliche Zusammenarbeit Auswirkungen zu spüren sind.
Also sprechen Sie da zum Beispiel von Ungarn?
Ich möchte hier keinen Staat nennen, aber allseits bekannt ist sehr wohl, dass auch hier auch Österreich und auch andere Staaten, speziell zum Beispiel mit der Türkei, nicht immer die beste Zusammenarbeit hat, sogar in der kriminalpolizeilichen Ermittlung.
Wenn wir noch über den Fall sprechen, der heute in Ungarn vor Gericht verhandelt wird, wie ist man, Gerald Tatzgern, diesen Schleppern damals auf die Spur gekommen?
Ja, wir haben begonnen, einmal alles zusammenzulegen, das heißt sehr rasch alle Informationen über Zulassungsbesitzer, Fahrzeugverhalten und so weiter, technischer Natur auch durch Überwachungsmaßnahmen hier auf den Tisch zu legen. Wir haben binnen 3 Stunden diese Informationen europaweit geteilt. Das war auch ziemlich einzigartig. Dadurch kam natürlich eine Riesenwelle der Hilfsbereitschaft, der Zusammenarbeit zu Österreich und Ungarn. Wir konnten dann technisch eben eine verdächtige bulgarische Telefonnummer ermitteln und schlussendlich gelang es uns, diese Telefonnummer, sprich das mobile Telefon, in Budapest in Ungarn zu lokalisieren und wodurch wir dann innerhalb von ein bisschen mehr als 24 Stunden den ersten Verdächtigen verhaften konnten.
Gemäß Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hatten die Behörden die Schlepper im konkreten Fall bereits im Visier. Ihre Telefongespräche wurden offenbar abgehört, trotzdem konnte es zur tödlichen Fahrt kommen. Greifen die Behörden heute früher ein?
Ja, ich muss hier die ungarischen Behörden wirklich in Schutz nehmen. Zu diesem Zeitpunkt 2015 gab es eine Vielzahl von Überwachungsmaßnahmen in unterschiedlichsten Sprachen, wenn sogar vielleicht eine andere Einheit als die Ermittlungseinheit diese Überwachungen durchführt, kann es zu einem gewissen Zeitfenster kommen. Ich kann nur aus österreichischer Sicht sagen, wir von der Kriminalpolizei führen selbst diese Überwachungsmaßnahmen durch, wodurch eben keine Zeitverzögerung eintreten sollte. Allerdings muss ich sagen, dass die Schlepper nicht sehr eindeutig erkennbare Gespräche führen, sondern sehr kryptisch, sehr verborgen und in unterschiedlichen Sprachen. Das heißt, auch das ist es schwierig, wirklich binnen weniger Stunden Schleppungen und bevorstehende Schleppungen zu erkennen.
Sagt Gerald Hatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des Menschenhandels im Bundeskriminalamt Österreich. Ja, die einen freut's, die anderen stöhnen unter der Hitze dieser Tage. Vor allem älteren Menschen können die hohen Temperaturen gefährlich werden. Deshalb gibt Meteo Schweiz seit dem Hitzesommer 2003 Hitzewarnungen heraus. Damals starben 1000 Personen. Auch jetzt warnt Meteo Schweiz vor der Hitze. Wie ältere Leute betreut und begleitet werden, Alex Moser hat das Pflegeheim Golatti in Aarau besucht.
Elisabeth Bianchi wohnt seit 2 Jahren im Pflegeheim Golatti in Aarau. Das große weiße Gebäude ist in die Stadtmauer von Aarau integriert, ein alter Bau ohne Klimaanlage. Eigentlich hat die 91-jährige Elisabeth Bianchi keine Mühe mit den Temperaturen in diesen Tagen.
Ich mag es gut verleiden. Und ja, zum Glück ein kühles Zimmer, oder? Nicht so heiß, ja. Das macht natürlich auch viel aus. Die, die natürlich im Dach oben wohnen und immer die Sonne erscheint, die haben schon Probleme. Keine derer, die jetzt Nacht umeinander geistern wegen der Wärme. Keine derer, die dann manchmal schon auf den Garten rausgehen, mitten in der Nacht.
Elisabeth Bianchi fühlt sich also eigentlich ganz wohl. Dennoch gehört sie zu den gefährdeten Personen in dieser Hitzewelle, denn sie trinkt zu wenig. Im Pflegeheim wird sie deshalb ständig dazu aufgefordert.
Ja. Sie sagt immer, viel trinken. Aber das habe ich manchmal ein Mühe. Ich habe schon Durst, aber trinke schon. Ich habe immer ein Glas Wasser bei mir und so, wenn ich hocke. Aber sonst überaus viel. Mehr mit 1,5 Liter am Tag bringe ich nicht runter.
So geht es vielen älteren Leuten. Das Durstgefühl im Alter ist weniger ausgeprägt. Die Ursache ist noch nicht genau erforscht. Es wird angenommen, dass im Alter das Durstzentrum im Gehirn geschwächt ist. Weil das Durstgefühl nicht mehr so stark ist, hilft nun das Pflegeheim nach, sagt die Heimleiterin Heidi Stadelmann.
Man muss die Leute immer wieder aufmerksam machen. Es ist auch unsere Aufgabe natürlich vom Haus her, damit wir die Leute beraten und im Alltag begleiten und halt wirklich auch immer wieder aufs Trinken hinweisen. Was wir speziell haben, ist natürlich auch in der Cafeteria. Wir schöpfen gratis Wasser ausschöpfen, so viel wie möglich. Das ist selbstverständlich.
Und weil genug getrunken wird im Altersheim Golatti in Aarau, ist vermutlich auch die Sterberate bei Hitzewellen nicht höher als sonst. Heidi Stadelmann vermutet, dass allenfalls der Sterbeprozess durch eine Hitzewelle beschleunigt werden könnte und deshalb die Todeszahlen ansteigen.
Ich denke, es ist mehr halt das Thema bei den Menschen, die in palliativ End-of-Life-Phase sind und sich eben weniger ausdrücken können, die Atmung erschwerter wird sein, der Herzkreislauf belasteter ist. und halt wirklich Mühe haben mit dieser Hitze. Und das natürlich kann ein Mitgrund sein, schlussendlich, dass dann jemand stirbt.
Aber im Altersheim Golati sind die Leute auch heute wieder gut mit Wasser versorgt. Anders ist dies bei den vielen Betagten, die in Privathaushalten leben. Auch sie trinken oft zu wenig. In der Westschweiz und im Tessin gibt es sogenannte Hitzebuddies. Die Gemeinden setzen dort Betreuungspersonen ein, die sich den gefährdeten Personen annehmen. In der Deutschschweiz appelliert man an Verwandte, Freunde und Nachbarn, dass sie sich in diesen Tagen vermehrt um ihre älteren Mitmenschen kümmern.
Albaniens Regierungschef Edi Rama stütze seine Macht auf Drogenbanden. Das behauptet seit Monaten die oppositionelle Demokratische Partei im Land und hofft so, Rama bei den Parlamentswahlen am Wochenende zu entmachten. Der Sozialist Edi Rama sei schuld daran, dass Albanien zur großen Cannabis-Exportnation geworden sei. Das Wahlkampfgetöse rief auch die internationale Gemeinschaft auf den Plan, so dass Ramas Regierung aktiv werden musste. Ist Albaniens Politik tatsächlich ins Drogengeschäft verstrickt? Dieser Frage ist Auslandredaktor Christoph Wüthrich nachgegangen.
Der Bauer hat das Treffen wieder abgesagt. Der Dorfpolizist will nicht ins Mikrofon reden und auch nicht die Dorfvorsteherin. Cannabis ist ein heikles Thema. Ardan Hassani dagegen fürchtet sich nicht. Er ist Schulleiter im Städtchen Fushakruja, dem Zentrum einer fruchtbaren Gegend nördlich von Tirana am Fuß der Berge. Letzten Sommer haben wir festgestellt, dass Schüler plötzlich über längere Zeit nicht mehr zum Unterricht kamen. Es waren aus mehreren Klassen rund 30 bis 40 Schüler. Und es passierte genau zur Zeit, als beim Cannabisanbau am meisten Arbeit anfällt, erzählt Hassani. Damals habe er auch nicht mehr gewagt, seinem Hobby, dem Wandern, nachzugehen. Überall sei man auf bewaffnete Männer gestoßen, die ihre Felder bewachten. Dieses Jahr sei jetzt aber alles anders. Zuerst war ich sehr skeptisch. Aber es gibt dieses Jahr keine verdächtigen, langfristigen Absenzen mehr. Und es scheint kaum mehr jemand in der Gegend Cannabis anzubauen, sagt Hassani. Den Grund dafür sieht er im Aktionsplan, den die Regierung vor ein paar Monaten ausgerufen hat, unter dem politischen Druck der Opposition und wegen der Besorgnis im Ausland. In einem knallig bemalten blau- und gelben Verwaltungsgebäude im Zentrum der Hauptstadt Tirana hat Josif Stembari sein Büro. Er ist der Polizeikommandant, der den Aktionsplan umsetzen muss. Der nationale Aktionsplan von Premierminister Edi Rama bezieht alle in den Kampf gegen den Cannabisanbau mit ein. Polizei und Verwaltungsstrukturen bis hinunter in die Dörfer. Wir sind deshalb viel besser informiert, sagt Stembari. All die Amtsträger haben nicht nur eine Informationspflicht, sie können auch gebüßt oder ins Gefängnis gesteckt werden, wenn ihnen eine Hanfpflanzung entgangen ist. Wir haben zudem eine enge Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, vor allem mit Italien, wohin das albanische Cannabis geliefert wird. Die italienische Wirtschaftspolizei, die Guardia di Finanza, überwacht seit kurzem das ganze Territorium Albaniens regelmäßig aus der Luft und meldet sofort, wenn die hochauflösenden Kameras irgendwo eine Hanfpflanzung entdecken. Insgesamt, sagt der Polizeikommandant, habe man die Lage inzwischen im Griff. Letztes Jahr sei im ganzen Land im großen Stil gepflanzt worden. Jetzt habe man es nur noch mit einem Bruchteil davon zu tun. Wie ist es möglich, dass die Polizei das Problem letztes Jahr überhaupt nicht im Griff hatte, jetzt aber schon? In einem Café in Tirana sitzt Ardan Hoxha. Er ist Journalist und verfolgt das Drogengeschäft in Albanien seit 20 Jahren. Er hat eine Erklärung.
Ja, Experience ist wieder gefunden. Wieder kann kultivieren mit Cannabis. Ja, sie kann nicht wieder elektorale.
Über die Jahre habe ich festgestellt, dass die Cannabisproduktion immer in Wahljahren boomt. In jener Zeit konzentrieren sich die Behörden und die Polizei voll auf das Abhalten der Wahlen und niemand achtet darauf, was die Bauern pflanzen. Der Cannabisboom im letzten Jahr war aber anders. Er geschah ein Jahr vor den Wahlen und alles war sichtlich besser organisiert, erzählt Hoxha. Diese hohe Effizienz und auch die Tatsache, dass lokale Polizeichefs ihn und andere Journalisten dezent zur Zurückhaltung in der Berichterstattung aufgerufen hätten, seien für ihn Indizien dafür, dass weit oben in der Politik grünes Licht gegeben worden sei. Ob es Premierminister Rama selber war, könne er nicht sagen. Er glaube, dass es darum gegangen sei, den Leuten in den Dörfern mit dem Cannabisgeschäft schnell zu Arbeit und zu Einkommen zu verhelfen, um so von der sonst wenig erfolgreichen Wirtschaftspolitik der Regierung abzulenken. Die oppositionellen Demokraten, die die Regierung wegen des Cannabis-Booms lautstark anprangerten, stünden aber moralisch nicht besser da. Als sie regierten, hätten auch sie den Bauern mit Cannabis zu Arbeit und Einkommen verholfen und politisch davon profitiert. Und sie hätten mit denselben Drogenbossen zusammengearbeitet. Dies seien rund 20 zum Teil bekannte albanische Geschäftsleute, die in den 90er Jahren, vor allem in Italien, steinreich geworden seien und Verbindungen mit den dortigen Mafien hätten. Wir sind nicht so weit, dass das organisierte Verbrechen die Politik kontrolliert. Es ist vielmehr so, dass die Politik das Verbrechen zu ihren Zwecken einsetzt, sagt Hoca. Letztes Jahr ist die Politik damit aber offenbar zu weit gegangen. Das Aufsehen im In- und Ausland wurde so groß, dass sie zurückrudern musste. Wie weit, wird die Zukunft zeigen.
Christoph Wüthrich mit seiner Reportage ist es eins geworden. Gleich im ersten und vierten Eindrücke aus der Region von Mosul, wo die Terrormiliz IS ein Kalifat ausgerufen hat, nun aber zurückgedrängt wird. Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann berichtet von seiner Reise ins Gebiet nach den Schlagzeilen. Heute mit Isabel Meissen.
Die heutige Autobahnvignette zum Kleben soll durch eine elektronische Variante abgelöst werden. Der Bundesrat hat seinen Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt. Der Vignettenpreis von 40 Franken pro Jahr soll gleich bleiben. Trotz Personenfreizügigkeit gibt es nicht mehr ausländische Arbeiter auf Schweizer Baustellen. Dies teilt der Baumeisterverband für das Bauhauptgewerbe mit. Der Anteil der Schweizer Bauarbeiter verharrt seit Jahren bei rund 35%. In ihrer traditionellen Ansprache hat die Queen in London das Programm der neu gewählten Regierung verlesen. Die Priorität werde sein, einen möglichst vorteilhaften Brexit mit der EU auszuhandeln. Mit einem speziellen Gesetz sollen zudem tausende EU-Vorschriften aufs Mal ins britische Recht überführt werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.